keine Ahnung, aber es war noch im alten Gemeindesaal, genau, also nicht mehr hier. Deswegen bin ich froh, hier zu sein, um zu sehen, wie ihr euch verändert habt oder wie die Gemeinde sich verändert hat und dass ihr auch einfach hier wachsen könnt. Und das ist immer sehr schön zu wissen, dass Gemeinden lebendig sind und dass Gemeinden wachsen und sich immer was verändert. Und das verändert sich immer zum Guten, wenn der Herr im Mittelpunkt steht und der Leiter der ganzen Gemeinde ist. Und ganz, ganz liebe Grüße nochmal, wie gesagt, von der Gemeinde. Und Christoph hat mich gefragt, ob ich auch mal wieder hierher kann. Er hat ja einige Brüder schon von uns jetzt auch kennengelernt. Und dachte mir, ja klar, komme ich auch gerne wieder und schau mal, wie es hier euch geht. Und deswegen bin ich froh, hier zu sein. Liebe Grüße auch von meiner Frau und Familie. Auch die, wie gesagt, sie wäre heute mitgekommen, aber Alex hat sich einfach dazwischen gedrängt und konnte ich nicht ändern. Und war auch eine gute Zeit zum Jammern. Wir kommen aus der gleichen Branche und da konnten wir so ein bisschen über das Leid klagen, wie schlecht uns das geht in der Automobilbranche und ob wir auch noch eine Zukunft hier in Deutschland haben oder irgendwie auf den Saturn auswandern sollten oder so. Irgendwo, wo es halt noch irgendwie Hoffnung gibt zum Leben. Aber da haben wir festgestellt, wie schön es ist auch einfach, dass wir den Herrn haben, auf den wir vertrauen dürfen. Aber ganz liebe Grüße also von meiner Frau, von dieser Seite, ich wäre gerne dabei gewesen. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn der Alex nicht wieder dazwischen kommt.
Weiß es nicht.
Ja, und das war auch der Grund, warum wir zu spät gekommen sind, weil ich dachte ja, ich habe einen, der ist praktisch hier zu Hause und wenn ich mit ihm fahre, da sagt er mir einfach den Weg, da war ein Navi nicht einzuschalten und wir sind also schön gemütlich auf der A9 gefahren und kurz nach Gefrees haben wir gesagt, du, bin ich eigentlich noch richtig irgendwie, wie lange noch? Sagt er alles, oh, 73 war das irgendwie und dann haben wir irgendwo die Abfahrt zu 73 verpasst, weil wir so viel geratscht haben und wir uns so konzentriert haben auf uns und deswegen also war eine gute Zeit, aber als Navi kann ich ihn nicht empfehlen. Also der Alex. Aber er sagt ja auch selber, der braucht immer eine Hilfestellung. Deswegen haben wir uns gegenseitig da wieder getröstet. Ja, vielen Dank auch für die Einleitung. Du hast heute eine sehr schöne Stellen gelesen. Einmal Psalm 23 und einmal Psalm Johannes 10. Und es gibt noch eine dritte Stelle, eigentlich in der Bibel, die von dem guten Hirten oder von dem Hirten spricht. Und das ist in Hesekiel 34. Und daraus will ich heute predigen. Das ist, weil wir auch gerade bei uns in unserem Bibelleseplan im Alten Testament sind. Und wir kreuzen gerade Hesekiel durch. Das heißt, wir fliegen über den drüber und nutzen diese schrecklichen Geschichten und Visionen, die sich keiner vorstellen kann, wie das aussehen kann, wie dieser Wagen mit Rädern, mit Augen, mit Flügeln und Rauschen und alles da dahin geht. Boah, das ist alles so unbeschreiblich. Aber das ist die Herrlichkeit Gottes. Die können wir nicht erfassen. Die ist so groß, die ist so mächtig. Und du müsst euch vorstellen, es ist ein Mensch, der sich mit seinen eigenen Worten versucht zu helfen, um die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. Wir können sie nicht beschreiben. Und das, was Hesekiel gesehen hat, war einfach nur eine Vision. Und er konnte damit nur sagen, unmöglich. Also ungefähr so kann es aussehen, aber wie das funktionieren soll, und wir haben auch überlegt, wir sind ein Entwickler, wie kann ein Fahrzeug gleichzeitig in alle Richtungen gehen, alle Reifen drehen sich und auch noch irgendwie dagegen dafür, da schlagen irgendwie die Flügel und die werden geführt, also das geht technisch gar nicht, was da Hesekiel beschrieben hat. Aber es ist herrlich, es ist Gottes Herrlichkeit, etwas Wunderbares, etwas Herrliches, was wir nicht erfassen können. Und Hesekiel lebte in der Zeit, während der Verbannung. Und Hesekiel war einer der Propheten. Wir haben jetzt, als wir dann angefangen haben, die Propheten zu lesen, haben wir Jesaja bearbeitet, Jeremia und Hesekiel. Und das sind die drei großen Propheten. Dann kommt noch Daniel, Sacharja, die alle davon sprechen, was passieren wird, weil das Volk Israel von Gott sich entfernt hatte und weil das Volk Israel einfach nicht mit Gott gehen wollte und Gott immer wieder gesagt hat, kommt zurück zu mir, kommt her, ihr seid mein Volk. Und wir werden in Hesekiel immer wieder feststellen, und das Wort des Herrn geschah zu mir so, und ich, der Herr, spreche. Es ist enorm, wie Gott sich offenbart, seinem Volk immer wieder zeigt und klar macht, ich bin euer Gott. Das ist ungefähr so, wenn ich jeden Morgen aufstehe und meinen Kindern sagen muss, ich bin dein Vater. Und das Wort sagt, ich bin dein Vater, ich bin deine Mutter. Ich bin deine Eltern. Also, und die Kinder kommen wieder, ich bin dein Vater. Und die laufen weg und die hören nicht und ich bin dann, stellt euch das mal vor. Ich weiß nicht, ob ihr das so machen würdet mit euren Eltern, mit euren Kindern, was ihr jeden Tag immer wieder dann sagen würdet, übrigens, ich bin dein Vater. Übrigens, ich bin der dich versorgt. Übrigens, ich bin der dich liebt. Übrigens, kennst du mich überhaupt noch? Und manchmal ist es wirklich so, und wenn man Kinder so in einem gewissen Alter hat, ich will es extra vermeiden, in einer Entwicklungsphase, die schon ein bisschen älter ist, und da sind sie halt sehr eigensinnig. Und unser Jüngster ist gerade 1,87 groß, 15 Jahre alt. Ja, das ist also schon so, ich denke mir, Wahnsinn, die wachsen wie Unkraut. Aber es heißt nicht, dass sie nur vom Körper her wachsen, sie müssen auch geistig wachsen. Und das ist auch diese Phase, da wo der Körper schneller ist als das Gehirn, bei Jungs sowieso immer ein bisschen langsamer als bei Mädels. Und dann gibt es da so Konfrontationen, weil die einfach so ihre eigene Entwicklungsphasen haben. Und diese Entwicklungsphase heißt auch, die Eltern sind die Eltern. Das sind Autoritätspersonen, das sind die, die dich lieben, die sind dich versorgen. Das muss man denen immer wieder tatsächlich in Erinnerung bringen, wer wir sind. Und ihr kennt es vielleicht auch, wenn ihr Kinder in dem Alter habt oder vielleicht Kinder seid und sagt, oh, schon wieder kommen die Eltern, schon wieder sagen die das und schon wieder, ich habe das schon 10-mal gehört, ich will das nicht hören. Und ihr kennt es vielleicht, ja. Wer ist hier unter 20? Ein paar, genau, gut. Ich habe jetzt gehofft, dass ein paar in der Hochkinder, seid doch noch so jung. Und ein paar sind drüber und die wissen es auch noch. Und komischerweise, schon wieder reden die so. Und die Eltern müssen wieder sagen, ey, ich muss es erinnern. Es ist so eine Phase, da wo sie es vergessen. Komischerweise. Und so ungefähr läuft es hier mit Gott und dem Volk Israel. Und ihr müsst euch vorstellen, Gott hat bei Jesaja schon gesagt, schon 100 Jahre vorher, ihr werdet irgendwann mal ins Exil gehen, das Babylonische, ihr werdet irgendwann mal weggeführt werden, weil ihr ungehorsam seid. Er hat es hunderte Jahre vorher schon angekündigt. Dann kam die Zeit des Jeremias. Jeremia war der Prophet, der in Jerusalem geblieben ist und immer 40 Jahre lang prophezeit hatte, Mensch, ihr seid einfach ein Volk, ihr braucht Gott, immer wieder von Gott erzählt hat. Hesekiel ist der Prophet, der mitgegangen ist in die babylonische, ins babylonische Exil. Und als er gesprochen hat, es begann im vierten Jahr des Exils und ging, glaube ich, 20 Jahre später, war die zweite, wo er gesagt hat, 20 Jahre sind wir schon, 20 Jahre. Also er war über 20 Jahre im Exil, so lange hat Hesekiel da gepredigt. Und die Stelle, die ich heute lesen werde, ist im 12. Jahr der Wegführung passiert. In Hesekiel 33 kann man so als Einführung, als Überleitung sehen. Und es geschah im 12. Jahr unserer Wegführung, Hesekiel 33, Vers 21, im 10. Monat, am 5. des Monats, da kam ein Entkommen aus Jerusalem zu mir und sagte, die Stadt ist geschlagen. Und die Hand des Herrn war am Abend über mich gekommen vor der Ankunft des Entkommenen und er hatte meinen Mund geöffnet, auf den Augenblick hin, an jenem Morgen zu mir hereinkam. So wurde mein Mund wieder geöffnet und ich war nicht mehr stumm. Und hier sehen wir eine Situation, wo Hesekiel sogar stumm wurde, weil er immer wieder die gleiche Botschaft brachte und Gott hat ihn sogar stumm gemacht als Propheten. Im 12. Jahr. Und jetzt will ich euch vorstellen, wo sind die gerade? Wo sind das Volk Israel? Das Volk Israel ist gerade im Exil. Es ist weggeführt. Es ist in Babylonien. Und ihr müsst euch das auch so vorstellen. Es war nicht so, dass die praktisch alle versklavt, wie Kette an Kette und weggeführt wurden. Ja, so sah es in Samarien aus. So sah es mit dem Nordreich aus. So sah es auch vielleicht mit im babylonischen Exil aus. Aber sie durften in Babylonien leben. Ihnen ging es ganz gut und es gab ja 3 Wegführungen, das wissen wir auch. Daniel war einer der ersten, der mitgegangen ist. Von Daniel hören wir viel. Denen ging es nicht schlecht, weil die haben zuerst mal die oberste Schicht mitgenommen, die wohlgenährt, wohlgebildet, die auch wohlaussehend sind, damit sie die einsetzen konnten in ihrem Reich und als Vasallen, als Herrscher auch in den verschiedenen Ländern. Und die haben sie erzogen nach babylonischem Recht. Deswegen war Daniel einer von denen. Und deswegen war Daniel auch später der zweite Mann nach Nebukadnezar, weil er einfach von Gott so gesegnet war, war für diese Aufgabe bestimmt. Es ging ihnen also nicht schlecht. Aber die waren natürlich im Exil, die waren nicht in ihrem verheißenen Land, die waren nicht da, wo sie hingehörten. Und wie lange war diese ganze Gefangenschaft? Wer weiß das von euch? Außer Alex? 70 Jahre. 70 Jahre. Also, im 12. Jahr unserer Wegführung. Es heißt, wie lange hatten sie also noch vor sich? Noch fast 60 Jahre. Ist schlimm, 58 Jahre. Interessant, oder? So, in der Situation sind wir gerade. Und dann spricht Gott zu Hesekiel nochmal. Und hier wollen wir einsteigen in Hesekiel 34 anschauen und lesen. Und bevor wir das machen, will ich mal kurz beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Und ich bitte dich darum wirklich, dass du wirklich das gebrauchst als Sprachrohr, dass wir doch dein Wort verstehen und auch sehen können, wie du bist, wer du bist, wie groß du bist und wie groß deine Liebe zu uns Menschen ist. Und dass wir doch das annehmen können und auch für uns selbst begreifen, wie wir von deiner Liebe abhängig sind. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Und hier sind wir. Und jetzt kommt genau das, was ich vorher gesagt habe. Wir haben Psalm 23 gelesen und wir haben Johannes 10 gelesen. Und jetzt lesen wir die Mitte, Hesekiel 34. Und nachdem der Friedemann schon gepredigt hat, also Psalm 23 vorgelesen und ausgelegt hat, muss ich wahrscheinlich jetzt meine Predigt kurz umschreiben, weil es war ein Teil meiner Predigt auch gewesen. Und jetzt muss ich nicht den guten Hirten, sondern das Volk anschauen. Nein, war ein Teil von meinem Plan. Ich habe mir das schon gedacht, dass das ein Teil davon ist. Wir müssen nicht nur den Hirten anschauen, sondern wir müssen auch das Volk anschauen. Und deswegen ist es so wichtig, Hesekiel 34 zu lesen. Und achtet mal nicht auf den Hirten alleine, sondern achtet auch mal auf das Volk. Und ich lese mal die ersten 6 Verse. Hesekiel 34. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, weissage über die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr, Herr. Weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr, und mit der Wolle kleidet ihr euch, und das fette Vieh schlachtet ihr, und die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, und die Kranken nicht geheilt, und das Gebrochene nicht verbunden, und das Versprengte nicht zurückgebracht, und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht, und mit Gewalt. Und sie sind zerstreut. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren, und sie wurden alle Tiere des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten sie umher meine Schafe. Auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden, und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Und ihr kennt diese Stelle vielleicht sehr gut. Und ihr kennt, das ist jetzt, hier kommt ein Gesicht zu Hesekiel und jetzt Gott spricht zu ihm und sagt, Menschensohn, weissage doch mal über die Hirten Israels. Weissage doch mal über das, was da passiert ist. Und wir lesen hier, er spricht zu ihm und so spricht der Herr, weh den Hirten Israels. Jetzt frage ich mich, und so war es für mich irgendwie, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Moment. Hirten, das sind ja so praktisch die, die aufs Volk aufpassen. Das waren ja auch so die Vorsteher, die Vorseher, also die Obersten im Volk, die Propheten vielleicht auch die Priester. Der König war ja auch so ein Hirte eigentlich. Der Psalm 23 ist ja von David, dem König, geschrieben, von dem guten Hirten. Wieso brauchen denn Hirten? Die sind doch gerade irgendwo in der Gefangenschaft, im Exil, in der Verbannung. Also in Anführungsstrichen sind sie ja versorgt. Ja, kriegen ihr Brot, kriegen ihr Essen, sind irgendwo eingesperrt, dürfen vielleicht nicht raus, müssen arbeiten, werden trotzdem versorgt. Also sie kommen ja nicht um. Nach 70 Jahren war tatsächlich das Volk immer noch da und durfte dann zurückgehen. 70 Jahre ist ja mehr als eine Generation. Es ist sozusagen eine Generation überlebt, also die andere hat auch noch gelebt. Also ging es denen doch gar nicht so schlecht. Wieso brauchen wir da Hirten? Und das war die erste Frage, die mir aufgekommen ist. Was war denn das für ein Zustand? Ein Ausnahmezustand, oder? Also das Volk war gelähmt, also war auch irgendwie Versorgung. Und trotzdem haben die einen Hirten gebraucht. Ohne Hirten geht das nicht. Es geht nicht ohne. Und das ist mir dann irgendwie so wie Schuppen von den Augen. Ich dachte mir, wow, klar, die sind dahin. Und alle, die eine gewisse Verantwortung getragen haben, haben gesagt, ja, wir sind ja hier in der Verbannung. Ja, die werden ja versorgt. Ja, dann kann ich mich doch eigentlich hier ganz wohl fühlen, oder? Dann kann ich doch einfach die Milch genießen, die ich trinke von den Schafen. Die Wolle kleiden, mit der Wolle kleiden, die ich von den Schafen habe. Das fette Vieh schlachten und das Essen. Das Bild hier von der Herde ist praktisch das Bild von dem Volk Israel. Also wir reden von dem Volk Israel. Das heißt, die Leiter des Volkes, die haben einfach das ausgenutzt, dass sie da mitgegangen sind. Und wir wissen das sogar von den Königen. Joachim, der war, glaube ich, mit auf dem Hof von Nebukadnezar. Die waren damit versorgt. Die durften da mitessen. Durch Joachim war das Gegenteil, dem wurden die Augen ausgestochen, weil er nicht wollte. Es waren viele Vasallenkönige auch mit dabei. Und es ist echt interessant, dass das wirklich so war, dass die mit da gelebt haben. Die hatten gar nicht das Bewusstsein dafür, dass sie immer noch eine Verantwortung haben für das Volk Israel, für die Schafe. Und das ist so interessant, wenn wir das lesen, dass das so weit gekommen ist, dass sie das genossen haben, das ausgenutzt haben, weiterhin gut versorgt waren, aber da war die Herde, das Volk Israel, das ist verhungert. Das ist einfach eingegangen, nämlich was war der Zustand? Sie waren schwach, sie waren krank, sie waren gebrochen in Vers 4, sie waren versprengt und verloren. Und das ist jetzt das Interessante dabei, das ist der Zustand. Jetzt ist für mich die Frage natürlich, okay, wie stellt sich das irgendwie vor? Wer war denn der, der eingesetzt wurde, über das Volk zu herrschen? Normalerweise kommen die ja aus dem Volk, oder? Das waren ja auch Juden. Das waren die, die gelehrt wurden, das heißt, die ausgebildet wurden zu Priestern, die dann angeleitet wurden. Die aus dem Königshaus waren, waren Könige. Auch die haben es immer weiter vergeben, praktisch die Königsfolge immer weitergeführt, von Salomo, von David davor. Also lief es ja auch da irgendwo, es waren aus dem Volk heraus, es waren Leute, die verantwortlich sind. Wenn wir das kurz übersetzen auf heute. Heute haben wir eine ähnliche Situation, oder? In Deutschland, wir haben uns auch unterhalten über die Regierung, haben ein bisschen geschimpft, ein bisschen mehr geschimpft. Ja. Wer schimpft nicht über die Regierung von euch? Wer ist zufrieden mit der Regierung jetzt aktuell? Nein. Du bist zufrieden? Ja. Super, warum?
Ich finde es ein total schwerer Job.
Und okay.
Da habe ich einfach Achtung davor.
Mhm. Wer ist denn die Regierung? Friedemann, wer ist die Regierung?
Eigentlich das Volk und die Volksvertreter.
Okay, das Volk. Das heißt, die Regierung kommt als Volksvertreter aus dem Volk. Da heißt also das Volk wählt jemanden, der ihnen vorsteht, dem sie Vertrauen aussprechen, der nimmt es und er geht in die Regierung und regiert das Volk. Jetzt haben wir tatsächlich Leute, denen wir das Vertrauen ausgesprochen haben, mehr oder weniger, ist ja eine Minderheitsregierung, kann man auch sagen, also ich habe die nicht gewählt und dann sagt er, ich habe die auch nicht gewählt, und auch nicht. Also wir alle komischerweise hat sie keine gewählt, aber sind trotzdem in der Regierung. Aber die sind unsere Vertreter, wir müssen Respekt vor ihnen haben, die sind unsere Hirten, die sind die, die eigentlich für uns sorgen. Gut, wir sind in der Wirtschaft, wir wissen es immer besser, wie es eigentlich besser gehen könnte und meckern und hier schimpfen und immer, es ist egal, welche Regierung dran ist, oder? Wir würden immer schimpfen. Es gibt immer jemanden, der schimpfen würde und es gibt auch den einen oder anderen, der zufrieden sagt, dann, ich habe Respekt für diese Aufgabe. Und tatsächlich ist es eine wichtige Aufgabe, die sie haben in der Regierung. Aber die Frage ist, für wen wirtschaften sie? Vertreten sie wirklich das Volk oder vertreten sie eigene Interessen? Und wir haben heutzutage auch eine gewisse Richtung, da wo wir merken, da werden halt, wir haben heute auch darüber gesprochen, wie kann eine kleine Minderheit, die noch nicht mal eine zweistellige Prozentzahl hat, so eine große Stimme haben? Das ganze Gendern ist so groß und wir haben festgestellt, die Christen sind ja noch kleiner. Es gibt also mehr Gender-Leute, mehr Homosexuelle als richtig wiedergeborene Gläubige in Deutschland. Wir liegen bei 2% wiedergeborene Christen und die ganze Welt ist bei 4-5%. Doppelt so viele? Erstaunlich. Aber warum haben die so eine große Stimme? Weil es forciert wurde. Das heißt, die Leute haben ihre eigenen Interessen dann rangebracht. Und so ähnlich ist es hier auch. Diese Hirten waren da und haben ihre Interessen weitergegeben. Die haben ihre Interessen verfolgt. Die haben Milch genossen, die Wolle gekleidet, das fette Vieh geschlachtet und gegessen. Vielleicht kennt ihr das noch, oder? Wie damals bei Eli, da waren auch so zwei junge Burschen und die haben halt so einen 3-Zinken-Gabel gehabt und rein in den Kessel, da wo das Fleisch gebraten wurde und das, was auf der Gabel war, das gehörte mir. Kennt ihr? Wisst ihr noch, gell? Das ist der Eli, der das so zugelassen hat. Aber das sind Leute, die sich das rausnehmen, die eigentlich eine Verantwortung haben. Und hier ist es auch, hier waren Hirten, die hatten eine Verantwortung. Und die haben sich das Recht rausgenommen, nicht für das Volk zu sorgen. Jetzt schauen wir mal ganz, ganz kurz das Volk an, also die Herde. Wie ist sie hier beschrieben? Das sind Schwache, das sind Kranke, das sind Gebrochene, Versprengte, Verlorene und so weiter. Ja, aber wie kann denn aus so einem Volk dann jemand kommen, der das Volk leitet oder regiert? Also es müssen auch Starke gewesen sein. Es müssen auch Leute dabei sein, auf die man vertraut, auf die man hofft, mit denen man arbeitet. Also es gab auch Schwache. Es ist ja nicht nur so, dass die Schwachen Schwachen, Versprochenen, Gebrochenen, Versprengten, Kranke und Verlorene alle waren, sondern es waren auch Starke da. Es müssen auch gute, starke Leute gewesen sein, die die Führung übernommen haben, die da gearbeitet haben. Und das heißt, also da gab es welche, die wurden zu Leitern gemacht, weil man ihnen das Vertrauen ausgesprochen hatte. Weil Gott ihnen das Vertrauen ausgesprochen hat. Denn er spricht zu ihnen, die Hirten, die ich eingesetzt habe, werden wir noch später lesen. Er hat die Hirten eingesetzt und die hatten die Verantwortung und die sollten das Volk regieren, die sollten das Volk leiten, die sollten das Volk auch in dieser Verbannungszeit auch versorgen. Und die haben es nicht getan. In der Verbannungszeit. Na gut, jetzt haben wir ja gerade gesagt, wie stellen wir uns, also Gott hat sie eingesetzt, das Volk hat sie auch dann dementsprechend eingesetzt. Wie stellen wir uns unseren Hirten vor? Was sollte denn so ein Hirte alles tun? Und wenn man einen Hirten anschaut, wir haben in der Nachbarschaft bei uns einen, der macht ein bisschen autarkes Leben, hat viele, viele eigene Schafe und Tiere und Vögel und Hirtenhunde. Habt ihr mal so einen Hirtenhund gesehen? Weil wir haben auch so einen Hund, wenn wir manchmal mit in die Gasse gehen, und da wird also unser kleines Sydney, unser Labrador, da wird er angebellt von diesem Viech da, von einem Hirtenhund. Das ist so ein Tier, und da kommt er an, allein der Eindruck schon. Und unser Sydney ist eine schlanke Linie, eine schöne Labrador-Linie. Auch nicht klein, auch, der läuft dann zurück, der hat Angst vor dem Hund. Ja, ein Hirtenhund ist furchteinflößend. Der passt auf, der ist da. Also, und ein Hirtenhund ist einer von Hirten. Das heißt, auch ein Hirte ist nicht nur, wie wir es so schön gelesen haben, wenn wir den Psalm 23 hören, dann stellen wir, ach, ist das süß, nicht? Also, ich will es jetzt wirklich, und ich nehme Gottes Wort ernst. Aber die meisten Menschen, wenn sie sowas lesen, sagen, ist es nicht schön, so ein Hirte? Und wir kennen diese Bilder, wo er einfach den Schaf auf die Schulter legt und wo er ganz lieb die Schafe auf dem Schoß hält. Und all diese Bilder, die Verniedlichungen, ja, der gute Hirte ist sehr liebevoll. Aber ein guter Hirte, der hat eine Wahnsinnsaufgabe. Der muss die Schafe zusammenhalten. Der muss aufpassen, denn die Schafe sind dumm. Die Schafe haben keinen Orientierungssinn. Die Schafe haben keinen Sättigungssinn. Die Schafe, die passen nicht aufeinander auf. Die sind einfach nur dumm. Die brauchen Führung, die brauchen Leitung, die brauchen Zusammenhalten. Deswegen diese Schäferhunde. Deswegen auch der Hirte, der vorausgeht. Was hat er denn zu? Er ist nicht gar nicht so gemütlich. Er ist nicht einfach so, wie er einfach die Schäfchen auf den Schoß nimmt und einfach streichelt. Sondern er muss die manchmal mit dem Stock zusammentreiben. Er muss sie in eine Richtung führen. Er muss sie weiden. Er muss mit dem Stock über Stein gehen, bis sie eine Weide gefunden haben. Das ist ein harter Job. Und so ein Schaf ist gar nicht so willig. Das ist halt einfach bockig. Und er muss durchgreifen. Er muss aufmerksam sein, dass sie nicht aufpassen. Er muss die ganze Herde im Blick behalten. Und manchmal ist es auch so, dass ein Hirte, wenn ein Schaf immer wieder ausbricht, wisst ihr, was er da macht? Der muss manchmal die Pfote brechen, damit das Ding nicht abhaut. Dann bricht er die Pfote von dem Schaf und dann muss es hinterher, dann trägt er das Schaf tatsächlich, damit es nicht wegläuft. So schlimm ist es. Aber es ist konsequent. Er muss auf die Herde aufpassen, wenn es seine Schafe sind. Und so ist es auch. Und dann ist die Frage, wenn wir dann den Psalm 23 anschauen, und ich will es gerne nochmal tun, wenn ich darf. Psalm 23. Und jetzt achtet mal, was ist die Aufgabe des Hirten beim Psalm 23? Wir lesen es kurz mal durch und achten nur auf die Sachen, die er tut. Und die betone ich etwas. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Also ein Hirte allein schon ist einer, der aufpasst. Der dafür sorgt, dass sie zusammenbleiben. Und hier steht, der Herr ist mein Hirte. Er sorgt also für mich. Mir wird nichts mangeln. Es ist einer, der für mich sorgt, da ich ein Teil dieser Schafherde bin. Er lagert mich auf grünen Auen. Also er muss schon dafür sorgen, dass ich irgendwas zum Essen kriege. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Ein Schafhirte, der hat gesagt, er will es tun. Das ist etwas, eine Entscheidung, um die Schafe zu hüten. Ich möchte ich kein Hirte sein. Also wenn ich manchmal die Hirten anschaue und dann denke ich mir auch an Mose, der hat 40 Jahre lang in der Einsamkeit gelebt. Ich bin nicht der Typ für die Einsamkeit. Ja, es gibt andere, aber ich nicht. 40 Jahre lang ohne Reden und immer da, aber er hat sich entschieden dafür. Und er hat sich auch entschieden für diese Herde. Er hat gesagt, ich will auf diese Herde aufpassen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Er muss Tag und Nacht bei den Schafen bleiben. Er ist immer dort. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Also er weidet und er tröstet auch. Der passt also auf die Herde. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und du sagst, hast mich mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück in das Haus des Herrn für immer. Er führt mich also auch wieder nach Hause. Und das ist sehr, sehr schön ausgelegt. Aber das ist so eine umfassende Aufgabe, so eine große Aufgabe für einen Hirten. Und die Schafe, die haben halt irgendwo eine Vorstellung. Und zwar nicht die dummen Schafe, die er dann führen muss, sondern das Volk Israel. Sondern wir. Wir haben eine Vorstellung von einem Hirten, der sollte so und so sein, oder? In einer Herde gibt es starke und schwache Schafe. In einer Herde sind die Starken für die Schwachen da. Denn aus den Starken heraus, und ich meine, das ist jetzt untypisch für eine Herde, also ich habe noch kein Schaf gesehen, was plötzlich zum Hirten wird. Ja, das ist so untypisch. Ist ja auch ein bisschen schwierig, aber wir haben auch übertragen das jetzt. Und das Volk Israel. Gott wird immer jemanden aus dem Volk nehmen, den er ausgesucht hat, damit er die Herde leitet. Und jetzt, wenn wir das übertragen und sehen, dann sind Starke und Schwache da. Das sind solche da, die einfach auch für die Schwachen da sind. Schafe tun oft ungeplante Dinge. Deswegen werden sie schwach, deswegen werden sie krank, deswegen brechen sie sich irgendwie Beine, weil sie irgendwo weglaufen. Sie versprengen, sie gehen verloren. Das ist nicht vorgeplant, das ist einfach nur das Leben. Das passiert. Ist einfach manchmal auch dumm, ohne nachgedacht zu haben. Was suchen wir denn für einen Hirten? Einen, der uns verhätschelt, der uns vertätschelt, der uns einfach auf den Schoß nimmt und sagt, ach, du bist so ein süßes Schäfchen. Das ist aber lieb von dir. Oder der wirklich auch danach sucht, uns zu versorgen. Wir sind nicht in der Lage, uns die Schafhirten auszusuchen, oder? Das ist wie wir ungefähr so, wenn die Kinder sagen würden, so, wir suchen jetzt mal die Eltern aus. Ich glaube, ihr schaut ganz gut aus, als Wetter. Das ist ja nicht schlecht, oder? Oder die sind auch nicht verkehrt. Ach, den gar nicht. Und ihr kennt es ja auch immer, also, wenn unsere Kinder irgendwo waren, oh, die haben einen Pool und die dürfen das machen und die machen das. Hallo? Ja, tatsächlich, bei uns geht's nicht. Ne? Bei uns geht's nicht so. Bei uns sind halt andere Regeln. Und ich glaube, jedes Kind ist immer so, dass es bei woanders immer schöner ist als zu Hause. Oder? Dein Kind auch mal gemeckert hier? Schon, ne? Ab und zu. Ja. Alex, tut mir leid, das ist halt so. Jetzt hast du es selber, gell? Sie meckern die eigenen Kinder. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass die können sich auch die Eltern nicht aussuchen. Also, wir können nicht einfach uns einen Hirten nach deinem Geschmack irgendwie aussuchen. Wir brauchen einen Hirten, der ganz klar eine Aufgabe weiß und tut. Und genauso hat es hier auch gebraucht, dass ein Hirte da ist, der eine Verantwortung übernimmt. Aber diese Hirten haben es nicht getan. Und die Herde war nicht einfach. Die Herde war ungehorsam. Auch in der Verbannung, die waren versprengt, die waren verloren, die waren gebrochen, die waren schwach. Und das war aber auch die Folge der Hirten, die nicht darauf geachtet haben. Denn in Vers 5 steht hier auch, und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren. Und sie wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. Das heißt, sie wurden aufgefressen. Und wir dürfen nicht vergessen, Mensch, ganz einfach übertragen, 1. Petrus 5, Vers 8 steht, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe umherzieht. Und jedes Schäfchen, was er da findet, frisst er einfach, zerreißt er. Und wir sollen aufpassen. Als Gläubige, als Christen haben wir aufzupassen, dass wir nicht dem Teufel zum Fraß ausgeliefert sind. So wie es damals war mit den Tieren hier. Also sie hatten keinen Hirten, weil die Hirten nicht aufgepasst haben. Sie zerstreuten sich in Vers 6 und irrten umher wie Schafe, meine Schafe. Und plötzlich ändert sich hier, plötzlich kommt hier in Vers 6, meine Schafe. Vorher hat er noch von den Hirten gesprochen und hier übernimmt jetzt plötzlich Gott, der Herr, sagt er, das sind meine Schafe. auf allen Bergen, auf jeden hohen Hügel. Und das ganze Land sind sie hier, meine Schafe zerstreut worden. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der nach ihnen sucht. Die waren also in der Verbannung, weit weg von zu Hause und keiner hat sich mehr um sie gekümmert. Keiner mehr hat sich um sie gekümmert. Keiner darauf geachtet. Und ich will jetzt Daniel ausklammern. Ich glaube, Daniel hatte einen Job, eine gute Aufgabe gehabt. Aber die Allgemeinheit, wie war das Volk? Es war zerstreut. Und deswegen wird es hier geschrieben. Und ich will euch nur sagen, also Hesekiel hatte dann noch weitere fast 20 Jahre immer noch zu predigen. Mensch, der Herr, Herr ist da. Ich, der Herr, Herr bin da. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich bin es. Und das ist genau das, was hier passiert. Hier passiert nämlich das, als Gott gesagt hat in Vers 6, das sind meine Schafe, das sind die, die ihr zerstreut habt. Das hat er übrigens auch schon Jeremia 50 erzählt. Und Jeremia war auch sehr, sehr viel negative Botschaft darüber. Aber in Jeremia 50 steht, ab Vers 6, mein Volk war ein verloren gehende Schafherde. Ihre Hirten leiteten sie irre auf verführerischen Berge. Sie gingen von Berg zu Hügel, vergaßen ihre Lagerstätte. Alle, die sie fanden, fraßen sie. Und die Gegner sagten, wir wären nicht schuldig. Deshalb, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben, die Weide der Gerechtigkeit und gegen den Herrn die Hoffnung ihrer Väter. In der Verbannung haben die Hirten die Herde einfach verlassen. Nur an sich selbst gedacht. Und die waren einfach zerstreut. Dreimal sagt es in diesen Versen, die waren einfach zerstreut, zerstreut, zerstreut. Meine Schafe, meine Herde. Und jetzt kommt ein Abschnitt, da, wo Gott sagt, und jetzt, darum ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. Vers 7 bis 10. Hört das Wort des Herrn, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr. Für wahr, weil meine Schafe zum Raub und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil kein Hirte da war und meine Hirten und nicht nach meinen Schafen fragten und die Hirten sich selbst weideten, nicht aber meine Schafe weideten, darum ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. Und hier kommt plötzlich das Wort des Herrn. Ihr seht, egal wo die auch waren, Gottes Wort ist immer noch lebendig, Gottes Wort ist immer noch da. Gottes Wort war auch in Babylon sichtbar. Der Daniel hat vieles dafür gesorgt, dass Gottes Wort immer verkündigt wurde, dass es auch behalten wurde, dass sie dann auch wussten, dass sie nach 70 Jahren zurückkehren. Gottes Wort ist da und hier spricht Gott auch nochmal. Und manchmal fühlen wir uns wie vergessen. Manchmal war das Volk auch wie ohne Gottes Führung. Gott ist da, Gott spricht, Gott greift ein. Gott ist lebendig, Gott ist gegenwärtig, Gott ist da. Die Hirten brauchen Gottes Wort, weil, hier steht nämlich, weil ihr meine Schafe, meine Herde, merkt ihr plötzlich, wird es persönlich. Gott nimmt es sehr, sehr persönlich, was da passiert. Gott nimmt es sehr persönlich mit dem Volk Israel. Und so spricht der Herr, meine Schafe, darum, weil ihr das gemacht habt, ihr Hirten, hört das Wort. Also Gott erklärt immer, wenn er was sagt. Die Hirten haben ihre Aufgabe vergessen. Die Hirten brauchen eine nochmal Ermutigung, Erinnerung darüber, was sie zu tun haben. Das sind meine Schafe, sagt Gott. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz was Besonderes in Vers 10. So spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an die Hirten und ich werde meine Schafen von ihrer Hand fordern. Und ich will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden. Und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß sind. Jetzt kommt, ich will. Hier ist eine Entscheidung. Gott hat sich dafür entschieden, für sein Volk Israel. Und das Volk Israel, Mensch, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft in Hesekiel ist das, ich der Herr bin der Herr. Ich bin immer noch da. Allein in Hesekiel könntest du verzweifeln. Mensch, Gott hat es denn nicht begriffen? Die sind so dumm, die sind so abtrünnig, das Volk Israel will Gott gar nicht. Mensch, wir würden sagen, Gott, lass es doch bleiben. Wozu den hinterherrennen? Die wollen dich gar nicht als Gott haben. Aber Gott hat gesagt, ich will. Er hat sich's ausgesucht. Es ist sein Volk, es ist seine Berufung, es ist das, was er getan hat. Er wusste, ich will und ich werde. Und dieses ich will und ich werde kommt jetzt mindestens in Summe 30 Mal vor in diesen der Textpassage an. Ich will mindestens 7 oder 8 Mal. Ich werde mindestens 17 oder 18 Mal. Es ist interessant. Gott hat sich dafür entschieden, für das Volk. Gott hat sich entschieden für uns. Gott steht da. Gott geht uns hinterher. Solange diese Gnadenzeit noch gilt, ist Gott uns hinterher. Und wir haben eine Verantwortung. Wir als Schafe. Und jetzt ist es vielleicht ein bisschen alles gemischt, weil ich rede einmal vom Volk Israel, einmal von der Herde und einmal von uns. Und ich hoffe, wenn ihr die Bibel kennt, wenn ihr die Bibel liest, merkt ihr, die ganze Zeit geht es um die Herde. Die ganze Zeit. Schon von Anfang an hat es die Schafe und die Herde als Beispiel genommen. Dann hier nochmal, und Jesus Christus selber haben wir gelesen. Johannes 10 sagt, ich bin der gute Hirte. Ihr seid meine Schafe. Mensch, das geht immer wieder ums Gleiche. Also ich hoffe, ihr könnt es begreifen, diesen Konstrukt, und ich reiße es jetzt nicht auseinander. Ob es an das Volk Israel geht, ob es an die Schafe geht oder an uns als Gemeinde, als seine Schafe, Gott spricht immer uns an. Und er sagt, ich will und ich werde. Das ist wichtig. Ich will und ich werde. Das ist wie Gesetz. Das ist mehr als das Gesetz. Es ist manifestiert. Gott wird es tun. Gott wird sein Ziel erreichen. Gott hat einen Plan, Gott hat ein Ziel. Er erreicht es auch. Er will es tun. Und alles, was passiert, dass die Hirten nicht aufgepasst haben, dass die Schafe versprengt sind, tatsächlich hat es Gott zugelassen, weil er das wusste. Er wusste es vorher, weil es ein Plan ist. Er will nämlich sie holen. Und wir werden gleich sehen, auch wie er das macht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich noch? Noch eine Stunde, glaube ich. Also wir sind ja erst ein paar Verse und ich glaube, bis 31 geht das. Also wenn ihr noch Zeit habt, kein Problem. Essen ist da, glaube ich, wirklich kalt. Ist super. Und er sagt, ich will und ich werde diese Schafe aus dem Rachen der Hirten nehmen. Aus dem Rachen. Hier steht, aus ihrem Rachen retten, Vers 10. Dass sie nicht mehr zum Fraß sind. So missbraucht wird diese Herde von den Schafen des Hirten. Weil sie einfach nur an sich selbst denken. Und das ist vielleicht auch ein gutes Bild für uns, wenn wir das nämlich überlegen. Wenn wir uns dann überlegen, Mensch, was ist denn so, weil ich wurde mal gefragt von jemandem, der 90 lang gläubig gesagt hat, Mensch, warum gibt es denn so viele verschiedene Richtungen von Gemeinden? Da gibt es die Baptisten, da gibt es die Brüdergemeinde, da gibt es einfach die Kleinchristen, da gibt es die Charismatiker, dann gibt es die Calvinisten, da gibt es die Alphasöhner. Aber das ist ja Wahnsinn, oder? Und selbst unter uns Gläubigen, hier unter uns Brüdern, die wir uns gut miteinander auskommen, würden wir auch da schon verschiedenste Arten von Gemeinden feststellen. Wieso ist das so? Wieso ist es so, dass wir uns so darauf konzentrieren? Ja, das ist so vielfältig. Und weil wir immer so ein bisschen was dazu sehen, weil wir einfach sehen, was können wir denn tun, welche Gewichtung legen wir hier, welche Gewichtung legen wir dort. Und manchmal vergessen wir und plötzlich haben wir unsere Interessen mehr im Blick als Gottes Interessen, als Gottes Vorgabe. Und plötzlich ist es wie hier, dass wir die Schafe aus unserem Rachen gerissen werden müssen, weil wir sie auffressen, weil wir sie benutzen. Ich habe mal einen gehört, der gesagt, und, der war so in der charismatischen Bewegung und so, und welche Gaben hast du? Er sagte, Gaben? Du meinst Ausgaben. Du meinst Ausgaben, wie sie mich ausgenommen haben. Und wie oft ist es so, dass die Gemeinden wirklich gar nicht um das Ziel besorgt sind, sondern um den Geldbeutel. Wie oft ist es so, dass wir einfach ein Wohlstandsevangelium predigen und gar nicht darauf eingehen, dass einer schwach oder krank oder gebrochen ist. Weil wir das vergessen sagen, es kann nicht sein, du hast gesündigt. Nur weil du krank bist. Anstatt zu sagen, Mensch, dem fehlt was, der braucht was. Kennt ihr das? Heute ist es sehr verbreitet, dass wenn du glaubst, wird alles gut. Alles ist prima. Und ihr habt vorhin schon gesagt, Mensch, wie viele Kranke ihr habt, wie viele ihr betet. Wir haben festgestellt plötzlich, wir in unserem Gebetskreis am Freitag, wie viele plötzlich in kurzer Zeit krank geworden sind, OPs hatten, Krebs ausgebrochen. Und es ist normal. Krankheit, Schwachheit, das ist Alltag. Uns geht's nicht gut. Uns hat auch Gott nie gesagt, dass wir, wenn wir glauben, plötzlich alles gut ist. Wir sind versorgt. Wir haben eine Zukunft. Wir wissen, dass wir besser dran sind. Aber es heißt nicht, dass wir rausgerissen werden aus den ganzen Alltagssorgen, aus den Schwierigkeiten, sondern wir sind hineingestellt, um zu lernen, auf Gott zu vertrauen. Mit jeder Herausforderung. Und so ist es ja auch. Gott sagt, ich will. Und wenn wir es ein bisschen weiter lesen, dann sehen wir, dass hier in Vers 11 bis 15 lese ich nochmal, bis 16, der nächste Abschnitt, denn so, und jetzt kommt etwas, achtet mal drauf, nur wie oft er sagt, ich will und ich werde. Wir lesen mal die Verse 11 bis 16. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin es. Ich bin es. Ich bin der, ich bin, hat er gesagt. Ich bin es, das ist der Gott. Der einzig wahre Gott, das ist ich bin es. Wir reden nicht von irgendjemand hier, das ist der Oberhirte, das ist unser Schöpfer. Ich bin es. Und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt, am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und ich werde sie retten aus den Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und allen Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf hohen Berge Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen Israels werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Das Verlorene will ich suchen, das Versprengte zurückbringen. Das Verborgene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich austilgen und in meinem Recht werde ich sie weiden. Habt ihr gemerkt, wie oft sagt, ich will und ich werde, ich will und ich werde. Das ist unser Gott. Der ist immer für uns da. Der wird sich immer für uns einsetzen. Er will. Er hat dich und mich geschaffen. Und er hat es auch zugelassen, dass wir sündigen, dass wir Sünder werden. Aber er will dich holen, er will dich retten, er will dich rausnehmen. Und er will nicht nur das, er will auch, dass du im Glauben wächst. Dass du wachsen kannst und dass du gestärkt wirst, dass du aus einem schwachen, kranken, verlorenen Schaf plötzlich ein starkes Schaf wirst. Ein starkes Glied wirst. Einer, der Verantwortung übernehmen kann. Ist es nicht wunderbar, wie er das hier beschreibt? Und hier ist es auch diese göttliche Hirte aus dem Psalm 23 wird hier vorscheinen. Der vollkommene Hirte wird hier beschrieben. Hier wird uns nochmal erinnert, und ich habe das gesehen, als wir es gelesen haben, er wird fette Weide geben. Er wird sie auf grüne Aue aufpflegen, Weideplatz. Ist es nicht so, wie wir es gerade im Psalm 23 gelesen haben? Er wird mich zu frischem Wasser, zum stillen Wasser führen. Er wird mir frische Aue geben, grüne Aue geben, fette Weideplätze. Dort in den Bergen, auf guten Weidenplätzen lagern. Fette Weide. Also das ist der gute Hirte. Das ist der, der alles macht. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Interessantes hier, was wir dann lesen. Hier sehen wir, dass er sagt, er wird uns herausführen. In Vers 11 sagt er geht los und sucht die Zerstreuten. Das, was die Hirten vorher geschafft haben, jetzt geht er los und sucht sie alle zusammen. Und die ganzen Zerstreuten führt er wieder zurück. Er führt sie zurück zu was? Zu ihrem Land. Er wird sie aus der Zerstreuung nehmen, er wird nach den Schafen fragen, sie annehmen, sie retten aus der Zerstreuung, er wird sie herausführen, sammeln und kommen lassen in das Land. Er kommt sie wieder zurück. Und es hat auch eine sehr vielschichtige Bedeutung. Hier geht es wieder um die Landzurückführung in Israel, was 1948 schon passiert ist. Das wird auch so sein, dass wenn die Endzeit kommt, wenn der Herr Jesus kommen soll, dann werden sie auch alle zurückkommen in das Land. Aber auch hier ist eine Errettung da, die für jeden Einzelnen gilt. Der Herr Jesus, Gott sucht, Gott sammelt, Gott geht hinterher, all den Verstreuten, all denen, die verirrt sind. Und er will was geben? Gute, fette Weide. Und ich selbst, im Vers 15 steht, ich selbst will meine Schafe weiden, oder? Ist es nicht toll? Wir haben den Hirten, wir haben den Gott, den einzig wahren, den alleinigen Gott. Wir haben keine Ahnung, wir haben das Allerbeste. Ich bin immer begeistert, wenn ich sowas lese und höre, wie sich Gott für das Volk einsetzt, wie er sich für mich eingesetzt hat. Und ich bin erstaunt, dass er mich wollte, mich Sünder, mich der eigentlich es nicht wert ist. Und dass er heute noch Gnadenzeit schenkt. Und jetzt sehen wir auch hier in Vers 16 auch, wie er, vergleicht es mal mit Vers 4, wie er rückwärts geht. Ja? Angefangen hat es in Vers 4 mit den Schwachen, mit den Kranken, Gebrochenen, Versprengten und Verlorenen. Und hier in Vers 15 macht das genau umgekehrt. Klar, er geht von außen nach innen. Er führt erstmal alle zusammen, die Zerstreuten. Und jetzt sagt er, das Verlorene will ich suchen. Er ist es, der sucht. Er ist es, der heute noch ruft, der heute noch die Menschen dazu bewegt, dass sie zu ihm kommen. Ich will sie suchen. Das Versprengte will ich zurückbringen. Ihr müsst euch vorstellen, wisst ihr, dem war es wert, das hat Jesus erzählt, dass er 99 Schafe stehen ließ und sich eins genommen hat, ist nachgelaufen und hat das eine zurückgebracht. Das ist ihm so wert, du bist ihm so viel wert, jeder einzelne von uns, dass er den Versprengten hinterherläuft und sie zurückbringt. Und das Gebrochene will ich verbinden, das Kranke will ich stärken und das Starke werde ich austilgen, mit meiner Rechten werde ich sie weiden. Hat er gemerkt, hier fehlt was, oder? Was fehlt hier? Hat er aufgepasst? Hier fehlt das Schwache. Das Erste, was in Vers 4 war, fehlt hier in Vers 15. Aber es kommt wieder in Vers 21. Und jetzt kommt nämlich ein Zwischenteil für die starken Schafe. Bei den starken Schafen sagt er, ich werde aber die starken austilgen, mit meiner Rechten werde ich sie weiden. Und Vers 17, und ihr, meine Herde, so spricht der Herr, sieh, ich werde richten zwischen Schaf und Schaf, Widder und Böcken. Das heißt, er macht auch einen Unterschied. Er stellt uns auch zur Verantwortung. Wenn wir als starke Schafe, als die Verantwortung tragen können, wird er uns zur Verantwortung auch rufen. Ihr könnt euch vorstellen, nur ein Gemeindebild. Ich weiß nicht, ob ihr diese vier Stufen einer Gemeindestruktur kennt. Der erste Block ist jemand, der zur Tür reinkommt. Ein Gast. Ein Unbekannter, einfach da, der sagt, er ist einfach hier. Ein Gast, einer, der nicht zur Gemeinde gehört. Was wäre so die nächste Stufe, würdet ihr sagen? Was wäre der nächste Block?
Kommt öfter.
Okay, er kommt öfters, sehr schön. Ja, und wenn er öfters kommt, könnte es auch sein, dass der Herr ihn beruft und was er macht? Dass er gläubig wird. Dass er ein Kind Gottes wird. Dass er zur Gemeinde gehört. Dass er dabei ist. Richtig? Also von außen wird einer plötzlich ein Teil der Gemeinde, ein junges Schaf, was dazugehört. Ein Gläubiger. Und was passiert mit so einem Junggläubigen? Ja, den müssen wir erstmal lehren. Den müssen wir erst alles beibringen. Der muss in eine Jüngerschaft rein. Der muss wachsen können. Der muss wachsen und stark werden. Richtig? Jetzt kommt der nächste Block. Der nächste Block ist, wenn einer schon länger dabei ist und sich gut engagiert und plötzlich gute Musik macht und gute Bibelstunden macht und man merkt, oh, der kann mehr. Der kann ein bisschen Verantwortung übernehmen, oder? Der kann ja schon ein bisschen mehr. Den kann man auch mal auch einfach mehr zutrauen. Plötzlich kann er auch eine Jugendgruppe leiten oder er kann Kinderstunden machen oder er kann sogar eine Bibelstunde machen, richtig? Das ist schon die nächste Stufe, also einer, der heranreift und der dann auch plötzlich reif wird, stärker wird. Und jetzt kommt der vierte Block. Alex, was wäre der vierte Block?
Der Verantwortung in der Gemeinde übernimmt.
Einer, der Verantwortung übernimmt. Ein Leiter, ein Ältester, ein Diakon. Einer, der stark ist. Einer, dem was zugetraut wird. Einer, auf den man sie rechnen kann. Einer, mit dem man gehen kann. Das ist wichtig. Und dann ist der vierte Block auch da. Und plötzlich haben wir diese vier Blöcke von einem, der reinkommt in die Gemeinde, bis hin einer, der stark und über Verantwortung übernimmt. Und wenn er Verantwortung übernommen hat und wenn er stark geworden ist, was passiert dann? Dann muss er weiter. Hinaus neue Gemeinde gründen. Auf geht's, oder? Das ist der nächste Schritt. Jede Gemeinde soll neue Gemeinden gründen, aber wir brauchen auch Leiter. Also ihr merkt, es gibt diese vier Blöcke. Und jetzt steht hier, die starken Schafe werden gerichtet vom Herrn. Du wirst geprüft und du hast Verantwortung. Und wenn du deine Verantwortung nicht trägst, wenn du sie nicht übernimmst, dann wird dich Gott zur Verantwortung rufen und fragen, warum tust du nichts hier in der Gemeinde? Warum übernimmst du nicht eine Aufgabe, wenn du schon so stark bist? Warum kannst du nicht mitarbeiten? Jeder wird gebraucht, jeder. Und so kannst du sehen in der Gemeinde, jeder von euch hier kann sich jetzt einordnen in eine dieser vier Blöcke. Und ihr könnt sehen, wo ihr gebraucht. Und man kann wachsen. Man kann in diesen Schritten gehen. Und das ist das Ziel. Und hier ist es genauso. Hier richtet er also die Starken. Und ich werde die Starken austilgen, mit meinem Recht werde ich sie weiden. Warum? Weil die Starken, die die Verantwortung übernommen haben, sich nicht um die Herde gekümmert haben. Weil sie Hirten waren, die von Gott eingesetzt waren, aber nicht die Herde geweidet haben. Und das ist auch für uns wichtig, wenn wir hier stark sind und wir sitzen da und sitzen jeden Sonntag da und genießen das, in der Gemeinde zu sein, könnten aber mehr leisten, weil wir einfach mehr Fähigkeiten haben, weil Gott uns zugerechnet hat, uns wachsen ließ, Mensch, du wirst Verantwortung dafür übernehmen. Und wenn du denkst, du bist noch nicht so groß und du willst nicht wachsen, wirst du Verantwortung dafür übernehmen. Das liegt an dir. Gott kann es dir nur anbieten, aber er wird dich dafür richten. Und jetzt kommen diese Verse hier, und wir haben es gerade gelesen, und er wird sie richten. Und deswegen auch, warum? Und jetzt achtet mal diese Hirten, was die nur gemacht haben. Ich lese weiter in Vers 18. Und es ist euch sogar zu wenig, diese starken Schafe. Ihr habt die gute Weide und ihr weidet ihr ab. Und den Rest eurer Weide, was macht ihr damit? Ihr zerstampft sie mit euren Füßen. Das klare Wasser trinkt ihr und das restliche trübt ihr mit euren Füßen. Und meine Schafe sollen abweiden, was eure Füße zerstampft haben, und trinken, was eure Füße getrübt haben. Darum, so spricht der Herr zu ihnen, siehe, ich bin es, und ich werde richten zwischen fettem und magerem Schaf. Also Gott wird drauf achten, auf die Herde. Er schaut drauf, und das hat er hier bei dem Volk Israel auch gemacht. Die hatten die Chance, die Möglichkeit, auch in der Verbannung. Es gibt keine Ausrede zum Ausruhen im Glauben und zu sitzen und zu warten. Auch wenn ich in der Verbannung bin, wenn ich im Exil bin, wenn ich gerade die schlimmsten Umstände habe, Gott fordert dich da heraus. Gott will, dass du im Vertrauen zu ihm wächst. Gott will, dass du Verantwortung übernimmst. Gott will, dass du den Weg mit ihm gehst. Wir haben das mit Alex auf dem Weg auch gehabt, so ein paar Umstände, die wir jetzt gerade erleben, auch in der Gemeinde und so. Und Gott, manchmal ist es so, ihr kennt es vielleicht, wenn du zu Gott betest und sagst, Gott, Herr, gebrauche mich, dann nimmt dich manchmal Gott beim Wort. Ne? Dann gebraucht er dich plötzlich. Plötzlich macht er es auch wirklich. Dann denkst du, oh, das war heute gar nicht gemeint, oder? Doch. Und manchmal ist es so, dass du sagst, hoffentlich entdeckt mich nicht. Ja, hoffentlich komme ich vorbei. Sagt Gott, komm her, ich habe was für dich. Und Gott stellt dir dann Schwierigkeiten ins Leben, Herausforderungen ins Leben, damit du wachsen kannst. Und das ist nicht unfair von Gott, sondern das ist wunderbar. Der liebt dich, der braucht dich. Und so züchtigt er, so erzieht er jeden auf seine Art und Weise. So einen guten Hirten haben wir. Wie wunderbar, das zu hören. Und jetzt kommt's. Jetzt hat er die Starken gerichtet. Und jetzt in Vers 21 sagt er, weil ihr aber die Schwachen mit Seite und Schulter verdrängt, mit euren Hörnern stoßt, bis ihr sie nach außen zerstreut habt, so will ich meine Schafe retten, damit sie nicht mehr zum Raub werden, und ich werde richten zwischen Schaf und Schaf. Er greift also auch die Schwachen auf, er hat sie nicht vergessen. Er geht ihnen hinterher. Ah, was für ein wunderbarer Gott, was für ein wunderbares Vorrecht wir hier haben. Und ich hoffe, dass ihr einfach das sehen könnt und auch merkt, was für einen guten Hirten wir haben. Und was wir auch für eine Verantwortung als Schafe haben. Und Gott will dich auch einsetzen als Hirten. Gott setzt Älteste, Diakone ein, damit sie die Verantwortung tragen für die Gemeinde. Und es liegt aber nicht nur bei ihnen alleine. Wir merken es bei uns in der Gemeinde auch. Und ich habe euch den Alex hier entführt in unsere Gemeinde, er ist bei uns da groß geworden. Wir müssen auch die Ältesten und Diakone unterstützen. Wir sind auch gefragt als Männer, dabei zu sein, mitzuhelfen. Es hilft nichts. Wir können nicht sagen, ach, das ist toll, jetzt haben wir wieder 2 Diakone gewählt, jetzt haben wir 4. Super, jetzt machen wir doch mal die Arbeit und schauen wir, wie sie sich bewähren. Und wir warten noch ein bisschen ab und dann machen wir, oh, prima gemacht. Kennt ihr das Jubilar, Messi, so, ah, gut gekämpft, schlecht gekämpft. Nein, wir sollen sie unterstützen. Das sind keine Alleinunterhalter. Das sind die, die uns helfen. Manchmal kann so ein Hirtenhund auch Eigeninteressen verfolgen. Da muss der halt einen auf den Deckel kriegen vom Hirten. Aber der ist dafür da, um die Schafherde zusammenzuhalten. Und ein Hirte auch. Und ja, ich schließe langsam ab. Ich glaube, die anderen Verse mache ich jetzt nicht alle durch, 23 bis 31. Aber eins will ich nur abschließen, und vielleicht ist es ein schöner Abschluss hier auch. Hier ist nämlich der gute Hirte nochmal in Vers 23. Und ich werde einen Hirten über sie setzen. Der wird sie weiden, meinen Knecht David. Der wird sie weiden und er wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, werde ihnen Gott sein. Und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. Und dann sagt er, er ist nicht nur Fürst, sondern er wird ein Land geben. Er wird einen Bund mit ihnen schließen. Er wird ihnen Segen geben. Er wird sie verwalten. Also es ist der gute Hirte, was wir in Johannes 10 gelesen haben. Der Herr Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin da. Und ihr seid meine Schafe. Und das ist, worauf jetzt Israel wartet. Dass der Herr Jesus kommt und sagt, jetzt, ihr seid meine Schafe. Wie dumm war das damals, als er gekommen ist und gesagt hat, ich bin da, ich bin der gute Hirte. Und was haben sie gesagt? Wenn du der Christus bist, das ist schön mit dem Vers, dann sage es doch einfach. Mensch, halt uns nicht länger hin. Hat er gesagt, ich bin der gute Hirte. Sie wollten es nicht annehmen. Sie wollten es nicht glauben. Deswegen wird er nochmal kommen. Davor wird es ein Gericht geben. Das, was wir gerade gelesen haben. Und das Gericht wird schlimm sein. Warum? Weil so viele starke Schafe da sind. So viele Führer auch im jüdischen Volk, die sich gegen Jesus Christus ausgesprochen haben. Es muss gerichtet werden. Gott hat es hier gesagt, hat es versprochen. Und Hesekiel 34 ist eine Vorausschau auch auf das tausendjährige Reich, wenn sie wieder von dem Hirten geführt werden, was wir gelesen haben. Und ich schließe ab in Vers 30 und 31. Und sie werden erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, mit ihnen bin. Und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind, spricht der Herr, Herr. Und ihr, meine Herde, ihr Menschen, seid die Herde meiner Weide. Ich aber bin euer Gott, spricht der Herr, Herr. Was wollen wir mehr? Wenn Gott diese Zusage macht, wenn Gott sagt, ich bin der ich bin es, wer soll gegen uns sein? Und deswegen hoffe ich, dass ihr euer Vertrauen auf den guten Hirten setzt und dass ihr so ein paar Schafe seid, die nicht ganz so widerspenstig und nicht ganz so unwillig und nicht ganz so zerstreut und verloren seid, sondern wirklich stark werdet und in eurer Verantwortung wächst. Ich bitte noch. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns diese Stelle zeigst und ich danke dir auch dafür, dass du uns Verantwortung gibst und ich will auch wirklich in dieser Verantwortung stehen, wachsen und mich gebrauchen lassen von dir. Herr, und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier auch sitzt und der wirklich nicht nur ein verlorenes und krankes Schaf ist, sondern stark wird und wächst, weil es unter deiner guten Obhut ist, weil du der bist, der sie auf fetter Weide weidet, der ihnen frisches Wasser gibt, die Ruhe gibt, sie erquickt. Herr, danke dafür und gebrauche du diese Gemeinde, dass sie zu deiner Ehre wächst und dich verherrlicht und ein gutes Zeugnis hier in Coburg ist und dass das wirklich dich zeigt und so lange, bis dein Sohn Jesus Christus wiederkommt, dass diese Gemeinde wachsen will und ein Evangelium ist. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen.
Ja, lass uns dann noch ein Lied singen, nämlich das Lied 443 in dem grünen Gesangbuch 443.